Herzlich willkommen heute im Gottesdienst, auch von meiner Seite. Ja, ich werde eigentlich weitermachen gerade mit dem ersten Petrusbrief, wo wir dran sind. Und der Herr ist irgendwie dran, mir allerlei Sachen neu aufzutun, Sachen zu erweitern, zu vertiefen, zu schleifen, wo noch irgendwie das Nötige ist, was mir selber und auch im Verständnis auch grundsätzlich. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir mehr und mehr sehen, wie gross der Herr wirklich ist und was er wirklich alles für uns da hat. Dass wir, wenn wir das ein bisschen checken, dass wir entsprechend auf ihn zugehen und noch mehr von ihm wirklich verstehen, noch mehr von ihm begreifen, weil es einfach gut ist für uns. Und wir haben das letzte Mal angeschaut, wie intensiv die Propheten damals einfach geforscht haben und überlegt haben, was hat Gott wirklich für uns Menschen planen gehabt? Wie sieht sie Gnade aus? Wie sieht sie Heilsplan aus? Was will er genau? Oder? Und wir haben das ein bisschen intensiver angeschaut in diesem Zusammenhang. Und jetzt geht es weiter. Und es geht weiter basierend auf dem, was vorher gesagt worden ist. Darum. Wegen dem von vorher, oder? Wegen dieser Gnade, wegen dieser Riesengnade, wegen dem Riesennerv, wegen dem Riesenplan, der Herr für uns hat, wo sogar die Engel wissen wollen, wie es geht. Oder? Drum. 1. Petrus 1, 13 bis 19. Ich weiß nicht, wie lange weit wir kommen, wir schauen mal. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher zu der Zeit der Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person an jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr in der Fremde weilt, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem treuen, teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist der Abschnitt. Und der Abschnitt, ich glaube, kommt sehr darauf an, wo wir herkommen. Der Abschnitt kann man sehr, sehr stark auch als Herausforderung oder Befehl anschauen, dem Ganzen. Es ist dort, der Paulus kommt dazu und sagt, hört, wollt ihr doch wissen, was ihr habt, darum macht doch etwas. Geht doch dahinter. Oder? Und ich habe das dann gelesen, mehrmals gelesen, logischerweise, und habe dann plötzlich gemerkt, nein, das ist überhaupt nicht befehlsmässig oder irgendwie, sondern das ist das, was wir machen, wenn wir von Anfang an erkennen, wie gut Gott für uns und mit uns ist. Dann wollen wir einfach das. Und er sagt hier nicht in Befehls von Machen und Tun, sondern es geht ihm hier viel mehr darum, dass er sagt, hey, hört, wenn ihr ein bisschen erkennt von dieser Grösse vom Herrn, dann schaut, dass ihr Folgendes macht. Und ich werde wirklich die wesentlichen Wörter mit euch genau anschauen. Und der Teil, der mich am strengsten Anführungszeichen täuscht, hat mich plötzlich am besten täuscht. Das war noch so spannend gewesen, im Ganzen innen. Ich komme von einem Hintergrund her, von einem gesetzlichen Hintergrund von meinem Wesen her. Und das steht bei mir, nicht bei euch. Bei mir ist das Risiko, dass ich gewisse Sachen so gesetzlich interpretieren. Darum hat sie mir speziell angesprochen, dass das eigentlich überhaupt nichts gesetzlich ist, sondern extrem etwas Positives. Also, was steht da? Vers 13. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Das ist ja formuliert, das ist eine relativ altdeutsche Formel. Was heisst das? Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Natürlich ist mir grundsätzlich relativ schwierig, das zu beschreiben. Und dann ein bisschen anschauen von dem her. Wenn man das ein bisschen anders schreibt, heisst es, darum packt eure Gesinnung folgendermaßen ein. Was heisst das wieder? Schaut, dass eure Überlegungen und Gedanken folgendermaßen sind. Jetzt fängt es einfach Sinn machen, oder? Jetzt wird es relativ einfach, weil Überlegungen und Gedanken, da wissen wir, was es ist. Da wissen wir, dass wir damit etwas anfangen können. Und die Gesinnung oder das Gemüt, das ist, wie ich denke und wie ich dann handle daraus raus. Oder? Das heisst, er sagt, hört, weil ihr das habt, schaut, dass ihr folgendermaßen in euren innersten Überzeugungen unterwegs seid. Und zwar nüchtern. Okay, was heisst nüchtern? Das ist relativ neuliegend, das kennen wir. Wenn wir nicht zu viel Alkohol haben, sind wir auch nüchtern. Wenn wir gar keinen Alkohol haben, sind wir noch nüchterer. Nüchtern als Begriff ist relativ schwierig, das ist immer gegeben mit anderen Übersetzungen. Wachsam und besonnen. Aufmerksam. Das heisst, hört, darum, weil ihr, und es ist mir wichtig, dass ihr den Zusammenhang seht, weil ihr seht, was der Herr für euch alles parat hat, passet auf. Das ist das, was er sagt. Passet auf. Hört, passet auf. Und es ist lustig, nüchtern kommt uns logischerweise relativ schnell der Strassenverkehr in Sinn. Das ist eigentlich eine relativ vergebige Sache, oder? Aufmerksam und besonnen. Und wenn wir den Strassenverkehr anschauen, gibt es extrem viele Möglichkeiten, abgelenkt zu werden. Oder? Und es gibt extrem viele Plakate, die uns einladen, konzentriert Auto zu fahren. Ist ein bisschen ein Widerspruch, ich weiss es, aber es ist ja so, oder? Rad steht, Kind geht, oder? Passt auf, haltet ganz an, oder? Nicht Rausch um die Weihnachtszeit immer nicht fahren, wenn ihr nur ein bisschen angetrunken seid von dem her, oder? Die Handywarnungen und diese Warnungen, das nicht machen, das nicht machen. Es hat sehr viele Plakate, und es ist eigentlich clever, nehmen wir das mit, was uns ablenkt, um uns auf das Richtige zu fokussieren. Oder? Es hat sehr viele so Plakate, wo es darum geht, im Strassenverkehr. Wir reden nur vom Strassenverkehr, hä? Mega viele Plakate und Signalisationen. Passet auf! Seid aufmerksam. Schaut, wo ihr durchfahrt. Schaut, wie ihr fahrt. Und hier sagt ihr genau das Gleiche. Sagt, schaut, wie ihr lebt. Passet auf. Passet auf, wie ihr unterwegs seid. Schickt nicht einfach drauf los. Das soll ich sagen. Darum umgürtet eure Gesinnung und seid wachsam und passet auf. Weil der, der einen Plan hat, der weiss, was er euch sagen will. Passet auf. Das heißt, wenn ihr hier anfangen zu lesen, hört drum, weil ihr wisst, was ihr bekommt, seid aufmerksam in eurem Leben unterwegs. Und schaut auf die Hoffnung und die Gnade. Und jetzt plötzlich fangen wir den Vers ein bisschen anders an zu sehen. Dann fangen wir noch ein bisschen an zu verstehen. Hört, weil ihr so ein grosses Erbe, so einen großen Plan für euch habt, seid aufmerksam, passet auf und schaut genau. Und hört genau, was der Herr für eine Hoffnung für euch hat und was für eine Gnade für euch parat hat. Oder? Und jetzt können wir etwas anfangen mit dieser Aussage. Oder? Macht sie Sinn? Wollen wir das? Und das ist die andere Frage. Das ist immer die gleiche Frage, das ist immer das Gleiche, ob wir wollen oder nicht. Aber ich merke, der Herr sagt, ihr hört, passet auf, seid aufmerksam für euch das Leben. Seid aufmerksam für euch das Leben. Oder? Und wenn es um Hoffnung geht, das ist interessant, wir sind erst beim Vers 13 von dem ersten Petrusbrief. Aber die Begrifflichkeit, das ist eine Wiederholung. Vor 3 Wochen zum Thema Hoffnung schon gesagt, was ist Hoffnung? Oder? Und ich werde das nicht alles wiederholen von dem her. Oder? Gnade haben wir letztes Mal schon gehabt. Gnade. Gnade ist das, was die Propheten herausfinden wollen. Was ist Gottes Gnadenplan? Oder? Und dazu habe ich einfach nur noch einmal etwas geschrieben, aus der Erinnerung, was ist Gnade? Was ist Gnade? Wir haben von Gott unverdienterweise aus 100%ig freien Stücken von seiner Seite alle Schulden erlassen bekommen. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und weil er das macht, wäre es doch mehr als nur clever aufmerksam zu sein. Wachsam zu sein für unser Leben. Im Strassenverkehr haben wir Plakate, im Leben haben wir die Bibel. Und die Bibel ist nichts anderes als eine permanente Erinnerung daran, was der Herr für Pläne hat und wie wir mit unserem Leben so unterwegs sein können, dass es gut kommt. Oder? Und ich bin schon immer wieder schockiert und negativ fasziniert, wie schnell wir das Buch auf die Seite legen. Auch von mir selber. Wie wenig, dass wir aufpassen. Wie wenig wachsam, dass wir sind, wenn wir schon so ein gutes Buch haben, das uns wirklich hilft, wie wir das Leben meistern können. Und uns die perfekten Ratschläge gibt. Oder? Dass wir unser Denken, unsere Gesinnung so orientieren können, dass es gut kommt. Und zwar, warum gut? Weil wir auf eine Hoffnung zusteuern. Wir haben eine absolut riesige Hoffnung. Das, was der Herr für uns parat hat, ist riesig. Oder? Und der Petrus will einfach, dass wir mehr so denken. Und ich werde es mehr sehen, wenn wir das anschauen, dass es wirklich vor allem in die Richtung geht. Dass wir dort entsprechend schauen, wie das geht von dem her. Oder? Die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung oder Erscheinung Jesu Christi. Und das ist hingegen etwas, die Offenbarung, die Erscheinung Jesu Christi, das ist hingegen etwas, wo er muss zumindest für mich und ich denke auch für viele von uns irgendwo weit weg ist. Die Wiederkunft war für sie damals ein Thema gewesen. Die haben damit gerechnet, dass Jesus Christus jederzeit wiederkommen kann. Und wir sind 2000 Jahre später und wir denken, ja, kommt er schon irgendwann. Mama, irgendwann kommt er schon. Ja, passiert das schon einmal. Ja, ist schon gut. Das ist irgendwo im Hinterkopf ganz weit hinten. Oder? Hey, wenn Jesus Christus morgen wiederkommt, was würde ich heute machen? Sehe ich nicht das Gleiche. Nicht so viel bequem da, wo man hocken in dieser Stelle zu mir zuhören. Die würden da raussecken und euren Freunden versuchen zu retten, weil morgen kommt er. Oder? Die würden mir nicht zuhören. Mich mir auch nicht. Das wären wir gleich. Solange ihr unterwegs seid, schaut, wie ihr euch das Leben so führen könnt, dass ihr möglichst viele Menschen erreichen könnt. In deren Bewusstsein sind sie unterwegs damals. Und wir sind völlig eingepennt. Nein, das ist nicht persönlich. Aber wir singen ein cooles Lied. Das ist nur mehr genau, wie es geht, oder? Ja, a wake-up call. Wake the giant, oder? Wo die Gemeinde wirklich wieder aufwachen soll. Das Lied hat wahnsinnig viel Wahrheit drin. Oder? Das ist wieder kein Vorwurf. Versteht mich ja nicht falsch. Es geht um unsere Haltung und unsere Gesinnung in dem Ganzen. Sind wir uns bewusst, was der Herr für uns parat hat? Und wenn wir uns bewusst wären, würden wir ganz anders laufen. Darum sagt er, schaut auf das. Seid wachsam und überlegt, wo ihr hinschauen könnt, damit ihr vorwärts kommt. Und die Wiederkunft Christi, das ist etwas ganz, ganz, ganz Spannendes. Aber das Problem ist, das wir haben, wir können das wieder abtun, ja, wir wissen, es gibt noch ein paar Zeichen vorher. Oder? Und wenn die kommen, vielleicht wachen wir dann auf. Ich habe das Gefühl, wenn wir nicht wachsam sind, jetzt sehen wir die Zeichen auch nicht, verpennen es genau gleich. Dann schlafen wir einfach ein, plötzlich. Und wenn wir einschlafen, dann sind wir im falschen Film. Es ist einfach so. Kann ich nichts dafür. Das war nicht meine Entscheidung. Es ist mir so wichtig, dass wir das richtig verstehen. Denkt an das, was der Herr für uns parat hat, wenn wir über das reden, was wir jetzt reden. Wachsam sein, aufmerksam sein und ganz die Hoffnung auf die Gnade Gottes setzen, die er durch Jesus Christus für uns immer mehr wieder parat hat. Und jetzt kommt für mich der Vers, der mit dem Ganzen, weißt du, die Luther hat immer noch fette Verse drin. Die sind gut und recht. Oder? Mir hat der nächste Vers, speziell ein Wort, am meisten angesprochen. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden dieser Welt hin, in der ihr früher, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Das hat mich extrem angesprochen. Sag ich dann auch warum. Jetzt kommt der Begriff noch einmal, den du letztes Mal zuerst gehabt hast. Gehorsam. Jetzt ist mir aufgefallen. Als gehorsame Kinder. Gehorsam. Gehorsam ist ganz, ganz, ganz eine gute Sache. Ganz eine gute Sache. wenn wir wirklich wollen, dass wir gut vorauskommen, ist Gehorsam etwas absolut Entscheidendes. Und ich werde einfach ein paar Bibelstellen nur dazu lesen, um euch ein bisschen ein Bild zu geben von dem Gehorsam, was Gehorsam heisst, was die Folgen sind von Gehorsam. Oh, super. Ich komme gerade. Es ist interessant, dass der Begriff kommt ganz vielen Orten vor. Kommt manchmal vor. Und schon im Alten Testament ist wieder ist ein Thema gewesen, natürlich. Jetzt hoffen wir, dass es geht. Geht nicht. Sorry. Schön in der Ruhigkeit sitzen, das ist unglaublich. Manche Lehrer wären auch froh, wenn sie so ruhig wären. Und weil du der Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag des Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe, gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog, gesegnet wird sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde gegen dich erheben und vor dir schlagen. Weil du gehorsam gewesen bist. Nicht schlecht, hä? Wird all dieser Segen über dich kommen. Eigentlich müsste ich gar nicht mehr lesen von diesen Bibelversen zum Thema Gehorsam. Der Text sagt schon genug aus. Weil du gehorsam gewesen bist, wirst du Segen haben, egal um was es geht. Aber nur wenn du gehorsam bist. Wenn du nicht gehorsam bist, nützt es nicht. Und zwar welchem Gehorsam? Gehorsam heisst, ich tue das, was Gott sagt. Nicht das, was Menschen sagen. Ich tue das, was Gott sagt. Und wenn du das machst, dann passiert das. Dann wirst du gesegnet sein bei allem, was du tust. Manchmal wird es schwierig zwischen der Zeit, dann frag mal den Hiob. Aber was hat er gehabt? Am Schluss hat er alles gehabt. Er hat alles gehabt. Aber er war gehorsam. Etwas ganz Interessantes, dann auch eine andere Bibelstelle im Zusammenhang, ist 1. Samuel 15, Vers 22. Dort steht: Geschichte von Saul. Und das ist jetzt wichtig, auch für die Jungen, dass ihr das hört. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen hat am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Es gibt so einen dummen Spruch: It's easy to receive forgiveness than permission. Es ist einfacher, Vergebung als Erlaubnis zu bekommen. Das ist so manchmal so ein Spruch, den brauchst du im Geschäft, wenn du etwas machen willst. Dann machst du es, damit es gemacht ist, und dann bekommst du eine Vergebung, anstatt dass du vorher Erlaubnis fragst, und ganz genau sagst, wie geht, bis es passiert. Das ist aber nicht das Gleiche, wenn wir im Leben unterwegs sind. Wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun, ist es etwas anderes. Aber Gehorsam ist 100.000 Mal besser, als dann sagen, Herr, es tut mir leid, 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 Herr, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Klar, vergib ich dir. Ist doch keine Frage. Aber weißt du was, der Weg, wo du gescheitert bist, bis zum Punkt vom Dings, von Vergebung, hättest du im Gehorsam laufen, du wärst an einem anderen Ort. Gehorsam ist immer besser als Opfer. Und Vergebung immer. Spannend, 1. Könige 3, Vers 9, ist das eines der grossen Gebetsanliegen von Salomo. Herr, gib mir ein gehorsames Herz, dass ich hören kann, was du sagst, und machen, was du sagst. Gib mir ein gehorsames Herz. Und solange er gehorsam war, war er brutalst erfolgreich. Abartig. Der Reichtum, den der Mann hatte, war absolut unvergleichlich. Wir haben jetzt gerade gelesen in den Chroniken, was der an Gold hatte. Oder? Und die Aussage war folgende: Und es war so viel Silber in der Stadt, dass es für nichts geachtet wurde. Silber, mir hoch. Es war so viel Silber in der Stadt, dass es für nichts geachtet wurde. so ein Wohlstand war aufgrund des Gehorsam. Und wenn er ungehorsam geworden ist, hat es gemacht, crash and burn. Gehorsam ist ein absolut ultimativer Schlüssel. Ultimativer Schlüssel. Wenn wir wirklich mit dem Leben vorwärts kommen. Und was mich ganz, ganz spannend dachte, ich will jetzt wirklich weitergehen. Nein, muss ich noch lesen von dem Thema. Sorry, geht nicht anders. 2. Korinther 10, Vers 5 und 6. Das ist eine ganz interessante Bibelstelle, wo es wirklich um die Autorität in den ganzen geistlichen Dimensionen geht. Also nicht nur auf dieser Erde, sondern in den geistlichen Dimensionen. Und Paulus sagt, dass der Korinther, oder? Ab Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen Gefallen, alles Denken in den Gehorsam gegen Jesus Christus. Wenn dir was aufgefallen ist? Eine absolute ultimative Autoritätsbibelstelle. Wirklich für mich eine der ultimativsten Autoritätsbibelstellen, die wir überhaupt haben, was heisst, du kannst alles unter den Gehorsam Jesu Christi bringen. Wenn du mit dem Geist Gottes vorausgehst. Alles unter der Gehorsam Jesu Christi. Hey, das ist abartig. Und um was geht es? Sie müssen Jesus Christus gehorsam sein. Ihr wisst, wie es war, als Jesus der Erde gelaufen ist. Es war nicht ein Dämon, der nicht auf den Augenblick auf den Boden gefallen ist. Nicht einer. Weil sie gewusst haben, ich habe keine andere Wahl. Und die bösen Mächte haben es gecheckt. Weil ich genau gewusst, wenn der Herr kommt, dann muss ich folgen. Und wir als Kind vom Herrn, ja, vielleicht mal wieder. Oh, ich glaube nicht schlecht, wenn ich dort mal höre, was er sagt. Aber dort, nein, das scheisst mich an, das mache ich nicht. Das auch, das interessiert mich auch nicht. Ist noch ein bisschen schade, hä? Ist eigentlich noch ein bisschen schade. Wenn wir doch einen so einen unglaublichen Segen könnten davon tragen, wenn wir gehorsam sind. Mir ist wirklich wichtig, dass er die Aussagen, die es darum geht, passet auf, seid gehorsam, seid heilig, dass ihr die nicht als versteht, sondern dass ihr seht, was vorher war vom Herr her und was alles hinten nachkommt, wenn wir es machen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Und erleben tun wir es eben nur, wenn wir gehorsam sind. Und das ist nicht der Begriff, den wir meistens angesprochen haben, den ihr jetzt denkt. Nein, der Nächste. Zurück zu der, das hat mich fasziniert. Wirklich fasziniert. Ich hoffe, es tut euch auch ein bisschen. Und zwar der Begriff Unwissenheit. Warum hat mich der fasziniert? Spannend ist das, heisst, wo ihr früher euren bösen, eigensüchtigen Wünschen nachgegangen seid in eurer Unwissenheit. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Spannendes. Und das hat mich total angesprochen und gesagt, hey, wenn wir unwissend sind, dann sind wir einfach komplett im Schilf. Und Unwissenheit ist ein absolut tragischer Zustand. Absolut tragisch. Und es gibt auch 2 Bibelstellen. Nicht 2 Bibelstellen, falsch, 2 Sprüche. Einer ist bekannt. Unwissenheit schützt vor Schaden nicht. Oder? Unwissenheit ist schon in diesem Zusammenhang, in diesem Spruch, ein absolut tragischer Zustand. Nur weil du es nicht weißt, wirst du trotzdem Schaden leiden, wenn du Zeug machst, was nicht gut ist. Und darum ist Unwissenheit ein absolut tragischer Zustand. Und Unwissenheit ist das Gegenteil von Weisheit. Und darum hat es mich angesprochen. Weil der Mensch ist von Grund auf unwissend. Der Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, denn es muss geistlich beurteilt werden. 1. Korinther 2. Das heisst, Menschen, die den Geist Gottes nicht haben und nicht bekehrt sind, haben überhaupt keine Ahnung, was wirklich entscheidend ist im Leben. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Das ist eine absolut tragische Unwissenheit, die nicht mehr wünschen, dass sie daraus rauskommen. Die Unwissenheit, oder? Es gibt einen anderen, Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wir sagen jetzt etwas ganz Gemeines. Was ich nicht weiß, macht dich aber kalt. Und zwar wortwörtlich. Du stirbst tot, tot, wenn du es nicht weißt. Seht ihr das Problem der Unwissenheit? Und die Unwissenheit ist nicht nur, wenn es darum geht, dass wir uns für den Herrn entscheiden, sondern ich glaube, die sind alle, die sich entschieden haben, nicht voll Heiligen Geistes mit der kompletten Offenbarung da gestanden. Sonst müsst ihr euch nämlich nicht teachen. Die Unwissenheit ist immer noch ein Problem, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind und nicht hören wollen, was er sagt. Weil wir das Gefühl haben, wir wissen es schon. Wenn du einer siehst, der sich weicht, dann ist für einen Turn mehr Chancen als für ihn. Sprüche 26. Das ist genau die gleiche Aussage. Der Salomo hat gewusst, wie tragisch Unwissenheit ist. Er hat genau gewusst, meine Fresse, ich will wissen, wie es geht. Und hat nach Weisheit gefragt. Und hat nach Weisheit gefragt. Und hat neunst nach Weisheit gefragt. Und neunisch, und neunisch, und neunisch, und neunisch. Und das Wort Gottes ist es. Merkt ihr, wie das Ganze jetzt extrem zusammenkommt? Wenn wir wirklich wollen, den Segen, den der Herr für uns bereit hat, ererben, dann gibt es nur eins. Aufpassen und lernen, dass meine Unwissenheit so klein wie nur möglich wird. Im Gehorsam gegenüber Jesus Christus und dieser unglaublichen Gnade, die Gott für uns bereit hat. Und das, was ich merke, ich bin nicht getrieben, aber ich bin wirklich angetrieben von dem. Ich will wirklich, wirklich nicht unwissend sein. Weil ich will wissen, wie das Leben geht. Ich will wissen, was richtig ist. Ich will wissen, wie ich mich verhalten muss. Der Herr fordert mich wahnsinnig aus, momentan im guten Sinn. Und ist mir am Prüfen und am Schleifen gesagt, Marc, du hast x Baustellen. Und an denen will ich dran. Ich sage, also, dann gehen wir dran. Scheisst mich zwar zum Teil an. Es fordert mich raus. Aber ich will ja nicht unwissend bleiben. Ich will ja nicht unweise sein und einfach nicht hören und einfach darauf losschieben. Weil das ist ein absolut tragischer Zustand. Und darum hat mich der Begriff so angesprochen. Die fleischlichen Begierden zur Zeit eurer Unwissenheit. Wissen kommt nur dort, wo der Geist Gottes offenbart. Und dann wissen wir, wie es geht. Und dann können wir richtig verhandeln. Und wenn wir einfach schicken und denken, ich weiss, wie es geht, dann sind wir einfach so etwas von töricht und unwissend, wie es nur geht. Oder? Oder? Und da fordert es wirklich raus. Das ist, was als gehorsame Kind geht nicht mehr diesen dummen, fleischlichen Lust nach, die sowieso nur schauen, was gut ist für euch, weil ihr noch nicht checkt, dass das wirklich wichtig ist. Und das, was mich natürlich auch sehr angesprochen hat, hey, um was geht es denn? Und das ist das andere gewesen, oder? Jesus Christus hat uns das perfekt vorgemacht. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen und war gehorsam gewesen, wie gehorsam bis zum Tod. Aber komplett von gehorsam. He? Und wie ist er unterwegs auf dieser Erde? Und das, was ich angesprochen habe, so zum Thema Selbstsüchtig, wie er hat nie an sich gedacht. Er hat nie an sich gedacht. Es ist ihm immer nur um die anderen gegangen. Um Kind, um die Verlorenen. Sie ist ihm auch um die Pharisäer gegangen und er hat dort entsprechend scharf geantwortet. Sie ist noch um alle gegangen und er hat alles daran gesetzt, dass er das oder anderes gegenüber braucht, hat können bringen. Und ich dachte, okay. Das ist genau das, was mich beschäftigt bei mir momentan. Ganz intensiv. Was sind deine Motive? Was sind deine Ziele? Sind deine Ziele wirklich? Zwei vom Nächsten zu suchen. Und das ist genau das, was Jesus Christus gemacht hat. Genau das, was hier drinnen steht. Oder? Gehorsame Kinder, die Jesus Christus nachfolgen, weil wir seine Gnade gecheckt haben. Oder? Und dann kommt noch ein Vers, wir hören nach dem Vers 16 auf, wir gehen sicher nicht weiter, das andere schauen wir dann später an. Ob schon so die Dinge noch zwei andere Begriffe, die wir extrem angesprochen haben, kommen wir auch dann nächstes Mal. Sondern, wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wow, Hilfe! Hilfe! Das ist ja ein wahnsinniger Stress. Nein, das stimmt eben überhaupt nicht. Es hat sich komplett dreht und ich werde euch näher zeigen, wie es wirklich aussieht. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Keine Diskussionen. Und wenn es steht geschrieben steht, das ist immer etwas Spannendes. Alttestamentliche Bibelstellen zitiert werden im Neuen Testament. Das ist immer wichtig. Also, zum Schluss, nach der Unwissenheit, noch der Begriff heilig. Was lustig ist, heilig ist auch mit Weisheit zusammen das Gegenteil von der Unwissenheit. Das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Also, heilig heisst abgesondert, Gott geweiht, für den Gottesdienst parat gemacht. Das heisst heilig. Ja, also jetzt, für den Gottesdienst parat gemacht, sollt ihr immer schön beim Sonntag Gottesdienst kommen. Ja, das ist auch gut, das ist nicht schlecht. Das ist nicht das, was darum geht. Und ich habe festgestellt, dass es überhaupt nicht so etwas wahnsinnig Schlimmes oder Stressiges ist, sondern um was geht es dem Herr? Der Herr hat ein Anliegen. Der Herr will, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Schließlich hat er es nach seinem Bild geschaffen. Und der Herr will, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das ist Heiligung. Das ist das Gleiche. Jetzt. Ich habe festgestellt, dass es vom Verständnis her manchmal ein abstrakter Begriff ist, der schwierig ist zu verstehen. Ich dachte, ja, was heisst jetzt Heiligung? Was heisst das wirklich genau? Und gemerkt, nein, es ist gar nichts so Spezielles und hat auch nicht zur Folge, dass wir irgendein schräges, frommes Verhalten an den Tag legen oder irgendwo fromm von Anfang reden oder komische Formulierungen von Anfang wählen. Das ist nicht heilig. Heilig ist eben versuchen, immer mehr so zu werden, wie Jesus Christus war. Und das war Jesus Christus auf dieser Erde. So etwas von angenehm. So etwas von für die anderen Menschen. Und jetzt plötzlich ist es nicht mehr etwas Komisches. Es geht nur darum, dass der Herr will, dass wir mehr und mehr so viel anfangen denken und handeln, wie Jesus Christus unterwegs war. Und zwar heisst es, für den Nächsten auf eine liebe und angenehme Art und Weise. Und jetzt soll mir einer sagen, er will das nicht. Wenn er Jesus Christus kennt, weil Jesus Christus Herr ist, dann wünscht er mir uns doch, dass wir Menschen sind, die angenehm sind für die Leute um uns herum. Wohlwollend sein und dass wir den anderen sehen. Und das heisst, ihr sollt heilig sein, denn ich bin auch heilig. Ich will ein Mensch sein, ich will ein Mensch werden, der einfach gut ist für all die um mich herum. Und der das Wohl sucht von den anderen. Und dann hat man das, was lustig ist, im ersten zwei, wo wir angeschaut haben, letzte, kurz gewisse Sachen dazu gehört haben, letzten Donnerstag war es in Zählisbach. Dass wir nicht unser Ziel vor Ziel vom Nächsten stellen. Ein jeder ist nicht nur auf das eine, sondern auch das, was dem anderen dient. Das ist Heiligung. Heilig sein. Heilig sein ist nicht irgendwie einer, der ständig auf den Knien ist und nur betet. Das ist gut. Wir beten zu wenig in unserer Church. Kommt ja noch. Es reicht nicht mehr für das. Kommt nächstes Mal. Das gehört also, aber Jesus Christus hat nicht nur betet. Jesus Christus ist vor allem, nachdem er betete, mit den Menschen zusammen gewesen. Und hat immer geschaut, was tut denen gut? Was brauchen sie? Was haben sie nötig? Was ist das, was jetzt mein Vater für sie parat hat? Und jetzt merken sie plötzlich, jetzt fängt es wieder vorne an. Darum, schaut, dass euch das Denken so ist, dass ihr wachsam seid und hört, zum Hören, was der Herr sagt, damit ihr heiliger werdet. In dem Sinn, dass ihr Menschen werdet, die mehr das Wohl vom Nächsten suchen und immer ein angenehmeres Wesen bekommen. Und jetzt ist plötzlich, ihr sollt heilig sein, gar nicht mehr so etwas Schräges, sondern eigentlich das, was wir eigentlich hoffentlich wollen. Wenn wir sehen, was der Herr für uns parat hat, was wir letztes Mal angeschaut haben und was er uns alles an Sagen parat steht, wenn wir im Gehorsam sind. Das Lustige ist, wenn wir gehorsam sind, werden wir automatisch heiliger. Das ist eine logische Konsequenz. Das ist eine logische Konsequenz. Es geht gar nicht anders. Und von dem her ist es nicht etwas Spezielles abgespaced für ein paar spezielle Leute. Sondern gehorsam ist für alle und Heiligung ist auch für alle. Es gibt nicht speziell heilige und weniger heilige Menschen. Heiligung und heilig sein ist etwas, was für alle da ist und eigentlich heisst, ich will eigentlich ein wohlwollender, liebender, angenehmer Mensch werden. Das ist das Gleiche. Also ich will das. Wenn ihr es nicht wollt, ist das euer Problem, das ist nicht meins. Mal vielleicht zum Teil, auch ein bisschen, wenn ihr immer da bleibt, hocken und nicht wollt, aber nein. Das ist das, was ich mir wünsche. Dass wir das wünschen für uns, dass wir Entschuldigung, dass wir wollen, vorwärts kommen. Nicht trippen, sondern dass wir Menschen wollen werden, die einfach ein Wohlgeruch sind für alle um uns herum. Das ist nicht für die nicht wollen, ist das nicht angenehm. Die wollen. Warum sage ich das? Die Pharisäer haben Jesus Christus gar nicht mögen. Weil sie eben lustigerweise, das ist spannend, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, eigentlich noch durch gewesen von dem her, oder? Euch den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Und die Pharisäer sind trotz ihrer wahnsinnigen Bildung, theologisch natürlich, unwissend gewesen. Aber sie haben gemeint, sie wissen es. Und das ist genau so, wie Jesus Christus vorgeworfen hat. Wenn ihr würdet sagen, ihr hättet die Sünde, dann könnt ihr euch vergessen, gut, aber würdet ihr sagen, ihr habt keine Sünde, bleibt euch in Sünde. Der Zünder sagt, zack, straight face, oder? Das ist genau das. Unwissenheit. Fehlen von Offenbarung von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Oder? Ihr merkt, das passt unglaublich zusammen, wenn ihr es ein bisschen genauer anschaut. Und es ist einfach das Beste, was uns passieren kann. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich das fast schmecken, was der Herr für uns parat hat. Und von dem her einfach mit ihm unterwegs sein, will lernen, will begreifen, wie ich besser mit meinen Kollegen und Kolleginnen umgehen kann. Besser am Arbeitsplatz kann arbeiten. Freundlicher kann sein mit dem Nachbarn, was nötig ist. Wenn wir schon freundlich sind, ist es nicht nötig. Aber wenn wir noch nicht freundlich sind, ist es nötig, oder? All das, es geht um alles in dem Innen, wo wir lernen können, damit wir schlussendlich angenehmer sind und lustigerweise viel weniger Stress haben in unserem Leben. Viel weniger Stress. Schauen wir, dass wir aufmerksam sind und schauen, dass wir Gnade Gottes wirklich sehen, und dranbleiben und hören, was er sagt, und probieren zu folgen. Und dann werden wir automatisch zu angenehmeren Menschen. Amen.